Herzlich willkommen in deinem Podcast Happy Erfolgreich mit Patrick Ries. Heute zu einem Interview. Und im Interview darf ich begrüßen Mona Kraft. Wir werden heute sprechen über, hallo Mona, wir werden heute sprechen über Missbrauch. Vorsicht, wenn dich das Thema triggert. Wir werden über körperlichen, seelischen, aber auch wirtschaftlichen Missbrauch sprechen und darüber, dass Missbrauch eigentlich nicht nur da anfängt, wo es um Körperliches geht, sondern Missbrauch viel größer ist. Aber Mona hat es wirklich erlebt. Liebe Mona, ich würde gern mit dir gleich ins Gespräch einsteigen und dich fragen, was hast du erlebt und was bringt deine Geschichte denn mit sich?
Also erstmal, hallo lieber Patrick, ich freue mich, dass wir wieder zusammen sind und danke für die Einladung. Wann habe ich Missbrauch erlebt, ganz ehrlich? Wenn ich mich richtig erinnere, ging es los mit 4. Mit 4 Jahren. Also das ist ein Kind, das gerade im Kindergarten ist. Nur einfach, dass ihr euch das mal vorstellt. Zu der Zeit lebte mein Onkel mit seiner Frau bei uns mit im Haus. Wir hatten damals noch Umbauphase. Es gab nur ein einziges Badezimmer. Und er ist nach dem Badezimmer immer zu mir ins Zimmer gekommen, ins Kinderzimmer, um mir am Anfang eine Gutnachtgeschichte zu erzählen. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich fand das toll, weil wir waren viele Kinder und meine Eltern waren sehr beschäftigt. Doch eines Tages legte er mir meine kleine Patschhand auf sein Glied, das immer größer wurde. Und ich merkte, das passt mir nicht. Und er hielt meine Hand fest. Und er sagte zu mir, Mona, wir beide haben jetzt ein kleines Geheimnis. Und daran habe ich mich gehalten und ich fühlte mich immer unwohler, aber ich wusste, ich verliere seine Aufmerksamkeit, ich verliere seine Zuneigung, wenn ich erstens davon erzähle und zweitens, wenn ich mich wehre. In unserer Familie, eine Akademikerfamilie, jeden Sonntag in der ersten Reihe in der Kirche, war das leider kein Einzelfall. Mein Vater war selbstständig und meine Eltern verreisten oft getrennt. Und wenn wir zu Verwandten kamen, war es üblich, dass wir das größte Bett, also das Doppelbett von unseren Gastgebern bekamen. Und so reiste ich dann immer wieder auch mit meinem Vater und ich war 12. Und er brachte mir als 12-Jährige bei, wie man einen Mann oral befriedigt.
Jetzt muss ich bitte nachfragen, um es richtig zu verstehen. Dein Papa hat es dir nicht beigebracht, um einfach dir was beizubringen, sondern weil er dich auch gebraucht hat, beziehungsweise missbraucht hat.
Ja, also.
Genauso wie der Onkel.
Ja, er brachte es mir bei, um sich daran zu erfreuen, genau.
Genau. Und du sagst, es war kein Einzelfall. Hast du mitbekommen, dass es in der Kirchengemeinde auch mehrere Familien gab, die ähnliche Schicksale geteilt haben?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Meine Mutter wollte meinen Vater x-mal verlassen und ich weiß, dass der Pfarrer dafür gesorgt hat, dass sie es nicht getan hat.
Dass der Pfarrer gekittet hat, so wie früher, denn eben Ehen für die Ewigkeit geschlossen waren und die Kirche dagegen war, dass Ehen sich im Grunde trennen.
Ja, und wir sind hier bei einer evangelischen Kirche, also nicht bei einer katholischen.
Ja. Hatte deine Mama das gewusst? Glaubst du, dass sie wusste, was passiert? Oder gab es andere Gründe, warum sie deinen Papa verlassen wollte?
Also es gab andere Gründe. Mein Vater war durch und durch Narzisst. Mein Vater hat alles kurz und klein geschlagen, wenn es ihm nicht gut ging. Also es gab Phasen, also wenn er Streit mit meiner Mutter hatte, wir saßen am Tisch, dann hat er den vollen Teller an die Wand geklatscht. Er legte aber großen Wert darauf, dass er Akademiker ist, dass er in einer Studentenverbindung ist, also nach außen hin ein völlig anderes Bild als nach innen.
Nach außen die Rolle gehalten.
Auch, dass, bitte?
Nach außen die Rolle gehalten.
Ja, und ich weiß auch, dass meine Schwestern Ähnliches oder also auf jeden Fall auch Dinge erlebt haben. Nur sie sprechen nicht drüber. Ich bin die Einzige, die drüber spricht. Und ich bin auch sozusagen das schwarze Schaf in der Familie.
Weil du darüber sprichst?
Genau. Sie haben mich irgendwann gefragt, Mona, willst du unseren Vater ins Gefängnis bringen?
Darum geht's. Also das ist was, wo man ja auch wieder feststellt, dass Kinder ihre Eltern lieben, egal was passiert. Und ganz viel passieren muss, dass Kinder überhaupt überlegen, ob das, was sie erleben, natürlich ist oder ob es einfach dazugehört und in der Familie man keine Wahl hat.
Ja, ja. Das und es ist auch irgendwann normal. Also ich habe mal einem Lange nachdem mein Vater schon verstorben war, habe ich jemanden aus der Familie, also die Vatergeneration, davon erzählt. Der konnte keine Betroffenheit dazu zeigen. Das war
Er konnte keine Betroffenheit zeigen.
nein.
Glaubst du, dass er so betroffen war, dass er es nicht mehr zeigen konnte oder dass er so viel Scham hatte? An was kann es gelegen haben?
Ich weiß, dass also dass er seine Schwestern auch angefasst hat. Also das war alles normal. Da gab es kein Unrechtsverständnis.
Verstehe ich dich
Also
gerade richtig, dass es in dieser Gesellschaft, in der du groß geworden bist, scheinbar normal war, dass ältere Männer, ob egal welchen Alters, Kinder dazu missbrauchen, Mädchen dazu missbrauchen, sich Gutes zu tun, also sich befriedigen zu lassen.
Ja, oder einfach nur Freude daran zu haben, dass sie jemanden anfassen dürfen. Also dieser Onkel, den ich da auch hatte, also von dem ich erzählt habe vorhin mit 4, der hat uns auch später als Teenies gerne unter die Röcke gegriffen. Der hat auch meine Hand bei der Begrüßung gerne in seine Hosentasche gesteckt.
Bei der Begrüßung, das heißt, ihr wart ja nicht alleine.
Nein, also der hat dann meine Hand in seine Hosentasche gesteckt. Die Hosentasche hatte ein Loch in der Innentasche und alles andere könnt ihr euch vorstellen. Das war.
Aber da waren doch Menschen drumherum, oder? Wenn der dich begrüßt hat. Er war ja nicht immer alleine mit dir. Aber die anderen gucken alle weg.
Gucken weg. Ja.
Ist die Scham denn so groß, dass was nicht sein darf, man nicht sei, nicht sehen will und nicht sehen
Ja.
kann?
Also. Diese Geschichte wurde seiner Frau 45 Jahre später dann mal durch einen Zufall vermittelt. Also das mit dem nachts ins Kinderzimmer kommen. Und diese Frau stand kurz vor ihrer Goldhochzeit mit ihrem Mann. Und diese Goldhochzeit war für sie ein riesengroßer gesellschaftlicher Auftritt. Die ist einen kurzen Moment blass geworden. Und hat einfach so weitergemacht. Beide sind ein halbes Jahr später schwer an Blindheit erkrankt. Sie durch einen Virus und er durch eine Borreliose, die auf die Augennerven gegangen ist. Nicht hinschauen. Und sie ist dann auch 3 Jahre später gestorben mit 72, was viel zu früh war.
Das heißt, sie war noch nicht todsterbenskrank, sondern das Leben hat sie sonst irgendwie beendet. Und wenn man Krankheit als Spiegel der Seele sieht, wo es ja viele Mediziner gibt, die da jetzt eingehend auch die letzten Jahrzehnte dieses Thema beleuchtet haben, scheint es ja so, dass der Körper gewisse Erkrankungen akzeptiert oder auslebt, um die Seele zu schützen. Also sprich, hier die Blindheit vielleicht ja daher kommt, dass ich dann nicht mehr schauen muss und nicht mehr sehen muss. Eigentlich wie andere taub werden, damit sie nicht mehr hören müssen oder ähnliches.
Ja, oder verwirrt mit Demenz.
Ja, nicht mehr erinnern können. Ne? Ganz viele aus der Nazi-Zeit, ohne dass ich das jetzt vergleichen möchte, um Gottes Willen, aber die damals Dinge getan haben, die sie nicht heute mehr dazu stehen können, die dann an Demenz erkrankt sind im Altersheim. Um sich nicht mehr erinnern zu müssen an das, was Trauriges passiert ist und wo sie vielleicht auch ursächlich dafür waren an einigen Stellen. Ja. Aber lass uns nochmal zurückkommen. Wie war das als Vierjähriger? Du warst ein Kind, du glaubtest, sagtest du gerade, dass diese Nähe dir wichtig ist und dass die Aufmerksamkeit von deinem Papa als auch von deinem Onkel dir so wichtig ist, dass du das Geheimnis für dich behältst. Und wenn man Kinder, und das weiß ja jeder, der Kinder irgendwie schon mal hatte oder im Bekanntenkreis hat, wenn man denen sagt, hier haben wir ein Geheimnis, dann ist das was Heiliges. Wenn Kinder untereinander Geheimnisse teilen, dann ist das im Grunde so was wie das Erste, was wirklich mir ist, weil noch nicht mal das Sandkastenförmchen ist ja mir als Kind, das muss ich ja teilen mit anderen. Aber ein Geheimnis, das ist was ganz Privates, ein ganz Sensibles. Fühlt man sich dann als Opfer oder ist das irgendwie so, dass man das Gefühl hat, es gehört nicht dahin, das ist auch irgendwie blöd, aber naja, okay, ist halt so.
Es gab also ich kann mich erinnern, es gab eine Zerrissenheit. Die Zerrissenheit habe ich im Grunde sehr, sehr lange Zeit gelebt. Es gibt einen Teil in mir, der sagt, das ist falsch. Da stimmt was nicht. Und ein Erwachsener, dem ich blind vertraue, sagt, deine Wahrnehmung ist falsch. Und dann fängst du irgendwann an, deiner eigenen Wahrnehmung, egal in welchem Thema, nicht mehr zu glauben. Das heißt, du verlierst einen ganz wichtigen Orientierungspunkt.
Du sagtest gerade, ein Erwachsener sagt dir, dass deine Wahrnehmung falsch ist. Hast du deinem Onkel oder deinem Papa gegenüber gesagt, dass dir das jetzt unangenehm ist und du es eigentlich nicht möchtest und hast dann gesagt bekommen, das gehört sich so?
Ja.
Oder was meinst du damit genau?
Ja, also ich meine, ich habe versucht bei meinem Onkel gleich beim ersten Mal die Hand zurückzuziehen und er hat sie festgehalten und dann kam der Spruch, das ist unser kleines Geheimnis. Auch bei meinem Vater habe ich Widerstand im Sinne von, ich habe meinen eigenen Sinn. Geleistet und mein Vater hat mich dann beschimpft, du bist eigensinnig.
Eigensinnig, weil du seine Spiele nicht mitmachen wolltest.
Genau. Mhm. Und ich habe dann Jahre später auch mal meiner Mutter in Andeutungen davon erzählt und dann hieß es, ach, das spinnst du reimst dir da was zusammen. Ach, du
ich
und deine
Ich kenne doch meinen
Ideen.
Mann wahrscheinlich.
Genau, du verstehst mich, ja.
Ja, ich kenne das von anderen Familien nicht mit Vergewaltigung und nicht mit Missbrauch aus anderem Kontext, dass ganz oft Ehepartner, wenn sie lange zusammenbleiben in toxischen Beziehungen, gegenseitig ausblenden, was der andere verantwortet, um sich die Welt irgendwie schöner zu schminken und das Gefühl von bedingungsloser Liebe sich ja im Grunde vorzureden.
Ja, man nennt
und was
das
nicht sein darf, wird dann zugemacht.
Man nennt das auch co-abhängig, ne? Also das ist so wie, ich sag das immer, vergleiche das immer gerne, wenn die Ehefrau von einem Alkoholiker morgens die Flaschen wegräumt, bevor die Nachbarn kommen.
Ja. Ja, das ist in Beziehungen das Gleiche. Ich kenne ja meine Frau oder ich kenne meinen Mann, heißt im Grunde nichts anderes, als ich räume die Flaschen weg und ich mache hier so einen Riegel davor, damit man nicht hinguckt, um das zu schützen, was da ist. Und im Grunde fördere ich ja die Erkrankung oder ja, im Grunde ist jemand, der jemanden missbraucht oder jemand, der Narzisst ist, ja auch eine Erkrankung.
Ja. Und das ist das Schlimme beim, ich rede jetzt vor allem sexuellen Missbrauch, wenn Frauen oder Männer, es betrifft ja, also sexuelle Übergriffe haben wir bei jeder dritten Frau in Deutschland und bei jedem fünften Mann in irgendeiner Form. Ja, das kann auch nur ein Touchen sein. Diesen Menschen glaubt man nicht.
Den Opfern glaubt man nicht.
Den Opfern glaubt man nicht. Also wenn die schon den Mut haben, sich irgendjemandem anzuvertrauen, dann ist es leider die Regel, dass man ihnen nicht glaubt. Gehen sie dann zur Polizei, zu einem Anwalt, müssen sie immer wieder in diesen Schmerz, in diese Geschichte hinein. Und das macht auch ganz viel Angst, eben nicht darüber zu sprechen.
Mhm. Angst, nochmal das Ganze durchleben und nochmal aufkochen zu müssen vor sich selbst.
Ja.
Ja, die ganzen Emotionen nochmal aufkommen zu lassen. Schützt man sich denn mit der Zeit, weil du warst ja jetzt 4, aber das ging ja eine ganze Zeit lang auch weiter, schützt man sich mit der Zeit auch als Kind oder als junge Erwachsene, indem man sich selbst irgendwie einredet, dass es ja normal ist und dass seine eigene Wahrnehmung, also die von Mona jetzt, diese Wahrnehmung falsch ist? Schützt du dich selbst dann als Kind, als Opfer?
Ja, klar. Also du musst dich in irgendeiner Form schützen. Also ich habe es zum Teil abgespalten.
Abgespalten,
also im Sinne von einfach vergessen. Einfach, also ganz ehrlich, diese erste Handlung von meinem Onkel mit der Hand, ja, die habe ich Jahrzehnte später mal mit einem Partner erlebt. Das ist ja ein ganz normal, wenn man intim ist, dann ist das eine ganz normale Handlung. Mhm. Ne, fass mich doch mal an. Und mir kamen plötzlich alle Bilder wieder und mir kamen die Tränen und ich wusste gar nicht, was mit mir los ist.
Kam ein Trauma
daran
wieder
hab
aus
ich
dem
gemerkt,
Nichts.
Dass ich alles, also dass ich zu meinem Schutz ganz viel einfach wirklich vergessen habe und weggespalten habe.
Ja, und dann kam das wieder hoch. Wie alt warst du, als das wieder hochkam?
Da war ich Mitte 30. Hm. Mitte 30, plötzlich. Also es war einfach wie ein Déjà-vu. Das war eine Bewegung, eine Handbewegung. Also es ist ja auch nichts Ungewöhnliches. Ja, es ist eigentlich was Schönes. Und das war plötzlich alles wieder da. Alle Bilder waren wieder da. Und da habe ich einfach gemerkt, ich habe das wirklich so gut verdrängt. Bei meinem Vater war es anders. Bei ihm war ich wirklich dann irgendwann nur noch wütend und ich war ein sehr schwieriger Teenie. Also ich habe wirklich gegen meinen Vater protestiert, aber ich durfte es halt nicht öffentlich, also ich musste es subtil tun, ja. Aber auch mein Vater hat mich mit als 50-Jähriger noch versucht, mit Zungenkuss zu verabschieden, ja. Er hat es immer wieder versucht.
Das heißt, für ihn war das nie ein Problem, nie was Falsches. Er glaubte, dass das normal ist.
Ist sein Recht.
Hat seine Scham verloren, was das Thema angeht.
Ja. Ja.
War es denn dann auch Mitte 30, als du das erste Mal so hingeguckt hast, dass du gesagt hast, ich muss jetzt was für mich aufräumen?
Das habe ich schon früher, weil ich gemerkt habe, dass ich in meinen Beziehungsmustern mir Männer suche, die mir unterm Strich nicht wirklich gut tun. Also im Sinne von, wo auch keine Augenhöhe, kein Respekt, keine Wertschätzung da war. Für mich war dieses Muster, das ich in meiner Kindheit gelernt habe, sozusagen die Blaupause. Es war normal, dass es ein Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen gibt. Es war normal, dass man mir sagt, dass was ich fühle falsch ist und ich muss mich an dem orientieren, was man mir als Besserwissender sagt. Und irgendwann habe ich gemerkt, das stimmt alles nicht. Und das habe ich relativ früh gemerkt. Und ich habe mich gefragt, was ist in meinem Beziehungsmuster falsch? Bin aber lange Zeit gar nicht auf die Idee gekommen, dass es mit diesen Ersterfahrungen mit meinem Onkel wie mit meinem Vater zu tun hat. Also ich habe mich immer gefragt, was ist an mir nicht richtig? Also ich habe mich falsch gefühlt. Und ich habe natürlich auch das mit meinem Vater lange, lange, lange Zeit einfach ausgeblendet. Ich habe einen unendlichen Groll in mir gespürt. Das ist das, was ich bei meinem Vater gespürt habe. Ich war wirklich wütend und ich konnte meinen Vater auch maximal 2-mal im Jahr für maximal 2-3 Stunden sehen. Das war so meine Strategie, um ihm aus dem Weg zu gehen, um es wirklich an, ich sag mal, bei Smalltalk zu belassen und auch möglichst immer nur in Gemeinschaft. Das war so meine Schutzstrategie. Aber gespürt habe ich vor allem Wut und Groll und eben mein irgendwie nicht funktionierendes Beziehungsmuster.
Dieses nicht funktionierende Beziehungsmuster war dann in welcher Zeit? Wie alt dürfen wir dich damals vorstellen?
Da war ich so Mitte, Ende 20. Also da war es so, da hatte ich mein Studium abgeschlossen, da war ich in meinen ersten Karriereschritten angekommen. Das hieß, ich war nicht mehr so sehr im Außen. Also ne, ich war abgelenkt ja durch meine ersten Karriereschritte machen und vorher Studium, klar. Da bekam ich dann so langsam ja wieder Ruhe in mein Leben, ja. Und da habe ich das immer stärker gemerkt, ja.
Jetzt weiß ich aus dem Vorgespräch, und wir kennen uns ja auch schon durch ein paar Gespräche davor, dass du ja auf einer Karriereleiter sehr schnell nach oben bist in der Werbebranche im Frankfurter Umfeld. Ist das für dich ein Stück Kompensation gewesen? So ein kleiner innerer, ja, schreie dich fast das, so eine Suche nach Aufmerksamkeit, dann in eine Karriere reinzugehen, darüber Aufmerksamkeit zu generieren?
Das glaube ich, weiß ich nicht. Also das kann ich jetzt nicht unbedingt mit Ja oder Nein beantworten. Also ich war, und das darf man ruhig gerne wissen, ich bin mit 19 trotz Pille schwanger geworden. Also mit meinem ersten Freund beim zweiten Mal Sex bin ich schwanger geworden, trotz Pille. Und ich habe mich entschieden, diese Tochter zu bekommen. Das heißt, ich habe mit einer einjährigen Tochter mein Studium begonnen. Ich habe BWL studiert, war mit Summa Cum Laude nach 7 Semestern fertig. Also ich bin im D-Zug durch.
Und mein Ziel nicht nur schnell, sondern auch mit einem sehr, sehr guten Abschluss.
Ja, und mein Ziel war wirklich, für ein gutes Leben für mich und meine Tochter zu sorgen. Und nach 7 Jahren angestellt sein in einem großen Frankfurter Verlag und verschiedenen Stationen, habe ich gemerkt, ich will mehr Abwechslung. Und so habe ich dann diese Werbeagentur mit einem Geschäftspartner gegründet. Mhm. Ich glaube nicht, dass es ich meine, es war schon ein Teil Genugtuung gegenüber meiner Familie zu zeigen, hey, ich bin jemand, ich kriege mein Leben hin und ich bin erfolgreich im Sinne von Geld. Aber ich glaube nicht, dass es um Aufmerksamkeit ging.
Ja, aber Erfolg und Geld kann ja auch einem was geben in dem Moment.
Ja, also ich, das Geld allein gab, also dieser finanzielle Rahmen gab mir die Möglichkeit, wirklich mir viel Unterstützung zu holen. Also ich habe viel selbstbezahlte Therapien gemacht oder mir entsprechend punktuelle Unterstützung gesucht. Ja, ohne diesen Rahmen wäre mir das gar nicht möglich gewesen. Ich
Wann
hätte
hast du
auch gar
damit
nicht gewusst, wo ich
angefangen?
hingehen soll.
Wann hast du damit angefangen, dir Unterstützung zu suchen?
Mit 27, 28, ja. Da ging es los. Also ich habe, wie gesagt, Studium bis 24, die ersten drei Karriere. Also ich war dann gerade schon in der zweiten, also Karrierestufe. Also war gerade wieder aufgestiegen. Zu der Zeit war ich Anzeigenleiterin von fünf Magazinen in einem deutlichen Millionenbetrag wert und hatte mehrere Außendienstler. Und da, als ich da gesettelt war, habe ich dann mit den Themen angefangen.
Stark, dass du damals schon in diesem Alter mit zweite Hälfte 20er dran gegangen bist. Ich glaube, auch da bist du durchaus ein Vorbild und nicht repräsentativ für die meisten, die das erleben. Wie war das dann für dich in der Aufarbeitung?
Also getrieben war ich von dem Schmerz, dass ich eben falsche, Anführungsstriche, falsche Männer anziehe. Die waren alles Lehrmeister. Sie haben mir immer gezeigt, was ich eigentlich nicht will. Das ist in dem Sinne auch eben Lehrmeister. Und ich habe mich schon als Teenie mit Themen wie, was ist der Sinn des Lebens und warum bin ich hier und ja, gibt es vielleicht einen höheren Sinn für alles beschäftigt. Also so war es für mich irgendwie naheliegend, auch mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und das war etwas, was ich eher sehr im Stillen gemacht habe. Also darüber habe ich im Außen so gut wie gar nicht gesprochen, weil, also ich habe einmal einer Freundin davon erzählt und die war einfach völlig überfordert. Ich habe ihr von dem Missbrauch durch meinen Vater erzählt. Die wollte was sagen, sie wusste aber nicht, was sie sagen kann. Und so habe ich das immer mehr mit mir selber abgemacht, ja, und eben meinem jeweiligen therapeutischen Begleitenden gegenüber.
Man muss jetzt aber auch sagen, und wer jetzt nicht unbedingt auf YouTube das Video sieht, sondern vielleicht auf einer Audiospur uns folgt, du bist ja inzwischen über 60, darf ich, glaube ich, sagen. Das heißt, wir reden von einer Zeit mit Mitte, Ende 20 bei dir, wo ein Missbrauch noch ein komplettes Tabuthema in der Gesellschaft war, wo man einfach nicht darüber gesprochen hat. Auch die kirchlichen Missbräuche, alles, was auch in Sportvereinen passiert ist, kam ja erst viele Jahrzehnte später ans Licht. Und selbst heute, glaube ich, auch wenn viele in den Nachrichten von so Dingen wahrnehmen, trauen sich noch ganz wenige wirklich in intimen Gesprächen darauf einzugehen und nachzufragen und so wie wir uns darüber zu unterhalten, weil es eben auch eine wahnsinnig hohe Schamschwelle hat, dieses Thema.
Ja. Also meine, die Auseinandersetzung mit dem Thema, mit diesen Ereignissen, hat dazu geführt, dass ich relativ bald darüber reden kann, konnte. Also auch, ihr seht es ja vielleicht bei mir, ich bin da durch, ich bin da neutral mittlerweile. Da ist auch keine Wut mehr, da ist auch kein Groll mehr. Ich habe irgendwann mal innerlich meinen Vater, den ich lange Zeit eben ja, im Grunde auf einen Sockel gesetzt habe, den habe ich im Grunde entthront, ja, dem habe ich seine Krone weggenommen. Mein Vater war wirklich Patriarch. Ja, und irgendwann habe ich dann wirklich die ganzen Masken abgezogen, auch meine ganzen rosaroten Brillen abgezogen und habe ihn dann wirklich gesehen als das, was er ist. Eine verletzte Seele. Nicht, dass ich ihn entschuldige, ganz und gar nicht. Ja, nur ich habe bestimmt 20 Jahre gebettelt innerlich, dass er sich mal entschuldigt. Bis ich irgendwann bei dem anderen Onkel mit vier, damit rechne ich überhaupt nicht. Der hat den Intellekt, sage ich mal so, nicht, dass er wirklich versteht, was er da eigentlich getan hat. Mein Vater weiß das sehr genau. Ich habe gebettelt und gehofft, dass er sich eines Tages entschuldigt. Bis ich irgendwann gemerkt habe, es kann nicht sein, dass ich mein Glück davon abhängig mache, dass er sich die Blöße gibt, es zuzugeben. Es kann nicht sein, dass ich einen sogenannten Wenn-Dann-Satz lebe. Wenn er sich entschuldigt, habe ich endlich die Chance, glücklich zu werden. Also ich habe begriffen, ich darf mich frei machen von irgendwelchen Konditionen. Ja, und das hat mir dann Freiraum gegeben, eben wirklich im wahrsten Sinne Freiraum zu sagen, hey, egal was du machst, für mich war das überhaupt nicht in Ordnung, für mich ist das unentschuldbar. Du machst das bitte schön mit deinem Herrgott aus. Ich bin hier nicht dein Richter und ich schaue, dass ich dich so selten wie möglich sehe. Das war meine Art.
Hast du ihn damit ignoriert oder kann man schon sagen, du hast es ein Stück weit auch verziehen, also nicht entschuldigt, aber verziehen, dass es so war?
Ja, vielleicht verziehen, ja. Also einfach wirklich Frieden gemacht mit der ganzen Geschichte und
Was
damit
heißt das? Wie
indirekt
darf ich
auch
mir
mit
sowas
ihm.
vorstellen? Weil ich habe sowas ja nicht erlebt und viele, die uns jetzt zuhören, haben vielleicht was Ähnliches erlebt, aber keinen körperlichen Missbrauch. Wie darf man sich das vorstellen, Frieden machen?
Ich hab das auf eine spirituelle Ebene gehoben. Das hat aber lange Zeit gebraucht und ich weiß, das ist nicht für jeden die richtige Sichtweise. Also ich habe für mich entschieden, die Sache so zu sehen, ich habe als Seele in diesem Leben entschieden, diese Erfahrung mit Missbrauch zu machen. Ich habe als Seele entschieden, als Tochter dieses Vaters, dieses Mannes geboren zu werden. Und ich habe entschieden, an dieser Erfahrung zu wachsen. Und damit ist es neutral. Also damit wird es für mich neutral.
Damit ist es nur noch ein Erlebnis.
Ich hätte auch entscheiden können, die Principessa eines reichen Mannes zu sein oder Vaters zu sein, der mir die Welt zu Füßen legt und der mir, ich sag mal, alle Wünsche dieser Welt von den Augen abliest. Ich habe was anderes in dieser Inkarnation entschieden. Und ich entscheide dann selber, ob ich an dieser Erinnerung, dieser alten Geschichte mein Leben lang hängen bleibe oder ob ich irgendwann die Geschichte, die Tür zumache von meiner Vergangenheit und sage, und jetzt lebe ich. Ich habe es begriffen und jetzt lebe ich.
Da würde ich jetzt gern ganz kurz reingehen, weil du hast jetzt so viele Prämissen unten drunter gelegt, dass ich nicht weiß, ob es jeder versteht, über was du sprichst und dass es nicht nur esoterisches Zeug ist, sondern es gibt ja inzwischen ganz viele auch Wissenschaftler, die nachweisen, dass die Seele tatsächlich wohl da ist. Also dass Menschen, wenn sie sterben, auch irgendwie leichter werden. Also sprich, so eine kleine Seele den Körper verlassen hat. Und es deutet viel darauf hin, es ist, glaube ich, mehr als Glaube heutzutage, dass es sowas wie eine Seele gibt, so eine Energie, die immer schon da war und immer sein wird und diesen Körper von dir, von mir dann jeweils nutzt, um Erfahrungen zu sammeln. Es gibt sehr religiöse Menschen, die sagen, Gott schickt einen Teil von sich als Seele in diesen Körper, um Erfahrungen zu machen, um sich ein Stück Göttlichkeit zu erfahren, weil er nur Erfahrungen machen kann in dem Moment, wo es auch körperlich wird. Und du sagst, wenn ich dich richtig verstehe, deine Seele hat entschieden, ich will Erfahrungen machen, die ich in diesem Kontext machen kann. Und da gehörte eben auch der körperliche Missbrauch ein Stückchen mit zu Erfahrungen sammeln, wie andere Erfahrungen sammeln, beim Fahrradfahren hinzufallen. Nicht mehr, nicht weniger. Und damit konntest du Frieden schließen, weil du es als neutral, wie du es dann, glaube ich, bezeichnet hast, wahrgenommen hast.
Ja. Also ich habe mich irgendwann entschieden, ich kann mein Leben lang unter diesen Erfahrungen leiden und damit mein Leben nicht leben. Oder ich mache wirklich einen Schlussstrich und sag, das habe ich mir ausgesucht. Also diese Erfahrung wollte ich machen. Und ich bin jetzt bereit, aus dieser Erfahrung zu lernen. Ja, und mein Leben zu leben.
Würdest du das jedem empfehlen, egal was dir im Leben passiert? Krankheit, Unfall, Missbrauch geht ja auch nicht nur körperlich. Wir werden gleich auch mal darüber sprechen, was ist denn überhaupt alles Missbrauch? Du hast ja auch wirtschaftlichen Missbrauch erlebt. Würdest du das jedem empfehlen, Dinge, die einem passieren, als das gehört als Erfahrung dazu? Die Seele hat es im Grunde ausgesucht zu sehen?
Ja, also ja, auf jeden Fall. Also sobald ich aufhöre, eine emotionale Ladung auf irgendein Ereignis zu legen, wird es neutral und dann damit kann ich dann damit anders umgehen. Also Robert Betz nennt das ja gerne, ich hoffe, manche kennen ihn, den Arschengel. Also es sind die Überbringer schlechter Botschaften. Ja, also es ist ja so, wir Menschen lernen nur durch Schmerz. Und ich durfte lernen, was es in meiner Familie nicht gab, was Respekt ist. Ich wusste das nicht. Und ein wichtiger Schritt auf meinem Weg, ich greife jetzt ein bisschen vor, ist, ich habe kapiert, ich habe mich selber missbraucht, weil ich meiner eigenen Wahrnehmung nicht geglaubt habe. Das heißt, ich habe innerlich gespürt, hier stimmt was nicht, ich müsste mein Nein schreien oder ich müsste gehen und ich habe mich gezwungen, es nicht zu tun. Das heißt, dieser Missbrauch, den habe ich auch selber mit mir gemacht. Und indem ich damit aufgehört, also indem ich das erstens erkannt habe und zweitens mich im wahrsten Sinne des Wortes zum wichtigsten Menschen von mir, von meinem Sein zu machen, ja, ich habe mich zum wichtigsten Menschen meines Seins gemacht, nehme ich das, was ich wahrnehme, das, was ich spüre, das, was ich brauche, das, was ich denke, ernst. Und ich lasse mir meine Meinung oder mein Bedürfnis nicht mehr verbieten. Und das kann ich tun, ohne aggressiv zu sein.
Für
Klar?
mich darf ich einstehen, weil ich der wichtigste Mensch für mich bin in meinem Leben, habe ich jetzt rausgehört. Und ich
Genau.
darf Grenzen ziehen, ohne dass ich dabei aggressiv oder maulig bin. Du warst ja so eine kleine rebellische Tochter, hattest du eben gesagt, weil du dich aufgelehnt hast gegen das, was nicht sein darf, aber auf deine ja junge Teenie-Art oder jungkindliche Art.
Definitiv, ja.
Was hast du dann gelernt? Lass uns mal in diese Jahrzehnte reinspringen, wo du dann ja viele verschiedene Steps, der Heilung erfahren hast und, einige Hilfen gesucht hast. Was hast du gelernt, was dir dann geholfen hat, aus dieser Opfer in eine neutrale Rolle zu gehen und dann auch eine Stärke daraus, für dich zu entwickeln, zu sagen, ich kann, ohne dass ich für andere negativ wahrgenommen werde, trotzdem für mich Grenzen ziehen und mich selbst lieb haben und für mich einstehen?
Also dieses Thema Selbstrespekt war mein letzter Schritt in der ganzen Reihe von Schritten, die ich gegangen bin. Einer meiner ersten Schritte war, dass ich Familienstellen gemacht habe, dass ich viel über mein Familiensystem erfahren habe, auch meinen Platz, meine Rolle, durch Familienstellen. Das war für mich ganz wichtig. Und ich habe unter anderem darin gelernt, in meinem speziellen Fall war es so, mein Vater hat ein sehr differenziertes Verhältnis zu seiner Mutter gehabt. Da gab es eine Hassliebe und ich hab ihn an seine Mutter erinnert. Und dadurch hat er die Hassliebe auf mich übertragen. Das, was er da gemacht hat, hat zum Teil nichts mit mir zu tun.
Das
Und
heißt, er
damit
hat dich missbraucht, weil er keinen Respekt innerlich vor seiner Mutter haben konnte und diesen fehlenden Respekt auf dich projiziert hat.
Genau, genau so, Patrick, das hast du wunderbar zusammengefasst. Genau.
Es können ja viele, die das hören oder schauen, auch mal bei sich gucken, wenn sie merken, irgendwas war nicht gut in Beziehungen, ob vielleicht auch sie nur eine Projektionsfläche für andere waren, die ihnen
Genau.
nicht gut taten. Uns gar nichts mit ihnen zu tun hatte, gar nicht persönlich genommen werden muss, auch wenn es dadurch nicht entschuldigt wird und nicht besser wird, aber vielleicht weniger persönlich.
Ich meine, wir kennen das doch alle. Dein Partner kommt nach Hause, der hatte Stress mit seinem Kollegen oder Chef. Ja, der ist angefressen. Und du sagst ein Wort und es hat mit dieser Jobsituation überhaupt nichts zu tun und er explodiert und du kriegst eine Portion ab, die eigentlich an den Kollegen oder den Chef gerichtet gewesen wäre, sein müsste. Ja. Und das kann man sofort wieder auflösen. Das ist ja auch nicht schlimm. Das halten wir ja auch aus, wenn wir offen darüber reden können. Ja. Nur als Kind ist dir das ja gar nicht bewusst.
Ist ein schönes Beispiel, weil es uns verdeutlicht, wie allgegenwärtig es ist, Projektionsfläche zu werden, nur in den verschiedenen, ja, sagen wir mal, Gewaltstufen. Also einfach nur mal die Meinung gegeigt zu bekommen, ohne dass man selbst was dafür getan hat oder ohne dass man schuld ist. Ich glaube, das ist auch umgekehrt jedem von uns schon mal menschlich passiert, dass wir andere angemault haben, uns gar nicht so gemeint haben.
Ja.
Wir hatten gerade eben so eine kleine Brücke geschlagen. zu der Frage, was ist denn alles Missbrauch? Missbrauch, wenn wir davon sprechen, meinen wir häufig, dass vor allem Mädchen, aber auch kleine Jungs angefasst werden auf eine Art und Weise, wo es nicht sein darf oder sogar eine Penetration, eine Vergewaltigung oder Ähnliches stattfindet. Aber was ist denn, du bist ja heute auch Experte, du hilfst ja auch anderen mit toxischen Beziehungen und mit Glaubenssätzen aufzuräumen und sich innerlich zu befreien. Aber was ist aus deiner Sicht alles Missbrauch und wo fängt's an und wo endet Missbrauch?
Also ich glaube, dass Missbrauch ganz früh anfängt. Zum Beispiel, wenn wir, also du hast eine Freundin oder einen Freund, der kommt über Monate und lässt sein Leid oder seine Leidgeschichte bei dir und kippt im Grunde jedes Mal, wenn er mit dir in Kontakt ist, seine Schubkarre Müll in deinen Raum. Das kann man eine gewisse Zeit ertragen. Wenn du merkst, das ist Strategie und er hat überhaupt keinen Raum, mal zu fragen, hey, wie geht's dir eigentlich? Oder wo kann ich dir gerade meine Unterstützung sein? Dann wird es Missbrauch. Bei uns in der Familie, wir hatten einen landwirtschaftlichen Betrieb. Ich habe als 12-Jährige die Rechnungen geschrieben. Ich habe als 12-Jährige am Fließband gestanden. Das war Missbrauch, das war Kinderarbeit. Wenn ich jemanden benutze, um mich schöner, größer, wertvoller zu machen, also wenn ich zum Beispiel jemanden permanent in einer Gruppe, also in Klicken gibt's das ja oft, da gibt's einen, das ist so der Underdog und der andere ist der Boss und der Boss macht den Underdog andauernd schlecht. Dann benutzt er den, um sich selber groß und stark zu fühlen. Das ist Missbrauch. Das ist toxisch und das ist Missbrauch. Also sobald Menschen bewusst aus der Augenhöhe, aus der Respektsebene geht, um den anderen klein zu machen und sich groß zu machen, ist es Missbrauch. Wenn ich eine, in meinem Fall Schwester habe, die nur Kontakt sucht, um wieder ihre neuesten Krankheitsgeschichten zu erzählen, die sie meistens gar nicht hat, sondern einfach nur Aufmerksamkeit will und das Strategie ist, dann ist es Missbrauch. Dann ist es Missbrauch meiner Zeit. Das ist jetzt sehr radikal formuliert, aber im weitesten Sinne ist das für mich Missbrauch. Wenn ein Chef einen Mitarbeiter die Hoffnung gibt, eines Tages eine Lohnerhöhung, eine Positionserweiterung zu kriegen und dafür Überstunden schrubben lässt, ist das Missbrauch. Das darf jeder für sich selbst entscheiden, wo Missbrauch aufhört, wo Missbrauch anfängt. Aber sobald nicht wirklich klar kommuniziert ist, ich brauche dich jetzt für das und das und das ist eine Übergangsphase oder ja, ich brauche mal dein Ohr, ich habe das und das Problem, ist für mich nicht Missbrauch. Dann kann ich sagen, nein, will ich nicht. Aber wenn ich im Grunde, wenn mir mein Wille genommen wird und jemand über mich verfügt, sei es meine Zeit, sei es meine Energie, sei es meine Aufmerksamkeit, sei es egal, mein Körper, mein Budget, dann ist es für mich Missbrauch.
Also die Machtstellung missbraucht wird, um von mir Dinge zu verlangen, wo ich eigentlich lieber Nein sagen würde, aber glaube, aufgrund der Beziehungsposition, die ich zu der anderen Person habe, nicht Nein sagen zu dürfen. Ähnlich wie das Kind zum Papa oder zum Onkel, die Arbeitnehmerin zum Chef oder der Mann zur Ehefrau oder auch, und das ist mir tatsächlich ja auch privat schon passiert und ich glaube, das können viele nachvollziehen, die das jetzt hören, wenn du jemanden in deinem Umfeld hast, wo du glaubst, es ist eine Freundschaft, aber man immer nur kontaktiert wird, wenn die andere Person ein Problem besprechen möchte. Und wenn man selbst ein Problem hat oder irgendwas einfach nur mal einen Gesprächswunsch hat, ja, das Kind gerade wichtig ist, man einkaufen ist, man gerade mit dem Auto vorgefahren ist zu Hause und ja, ne, nur die Autofahrzeit hatte und jetzt hochgehen muss oder was auch immer an Begründungen kommt und eigentlich man nur sagen möchte, ich habe gar kein Interesse an dir und deinem Leben. Ich suche den Kontakt ja nur, wenn es mir schlecht geht und ich über meine Probleme sprechen möchte. Ja. Ich glaube, du sprachst gerade davon, dass es Zeitmissbrauch, es ist auch Energiemissbrauch. Ja. Weil in dem Moment, wo ich nur diesen Müll, und das mache ich in Freundschaften ja gerne, wenn es auf Gegenseitigkeit beruht. Aber wenn ich nur einseitig den Müll und die schlechte Meinung und die Erfahrungen aus Krankheiten und was auch immer ausgekippt bekomme über mir, dann merken wir ja auch, dass es uns schlechter geht und wir das Gefühl haben, als wenn uns ein Staubsauger angesetzt wurde und die Energie weg ist. Genau. Und wir schlechter über den Tag kommen und nicht mehr so freudig die Dinge machen, die wir anschließend machen wollen und möchten.
Ja, und ich meine, wenn das ein Mensch ist, der dir irgendwie emotional nahe ist, dann machst du dir Gedanken, dann gibst du vielleicht Empfehlungen, ja, und dann merkst du irgendwann, der ist gar nicht interessiert an Empfehlungen, der will gar keine Veränderung, der will gar keine Besserung. Das ist seine Strategie, um Aufmerksamkeit zu kriegen.
Jetzt könnten viele Frauen sagen, ja, aber ich habe eine Freundin und unter Freunden ist es doch ganz normal, dass man bei weiblichen Freunden vor allem mehr drüber reden möchte und ja eigentlich gar keine Lösung möchte. Viele sagen ja, wenn ich nur drüber reden möchte als Frau, will ich noch gar keine Lösung von dem Mann gegenüber. Das ist ja oft so ein Konflikt zwischen Mann und Frau. Du sagst jetzt aber, wenn ich dich richtig verstehe, immer dann, wenn einseitig jemand nie an Lösungen interessiert ist und eigentlich nichts ändern möchte, schwingt so eine toxische Beziehung mit. Wo würdest du da die Grenzen ziehen?
Also ich sag mal so, wenn jemand die ersten Wochen nach einer Trennung sich auskotzen muss, einfach mal Tränen fließen lassen muss, auch seine eigene Rolle vielleicht nochmal reflektieren muss, dann ist das alles in Ordnung. Es ist immer eine Frage der Menge. Ja, wenn ich über Jahre merke, ich kriege immer die gleichen Geschichten, es ändert sich nichts, es gibt keinen Perspektivwechsel, ja, es gibt immer nur die gleiche Geschichte, dann frage ich mich, was sollen diese Gespräche noch? Ja, es ist eine Frage der Menge, ja, dass jemand das Bedürfnis hat, mal sein Leid zu teilen, einfach auch mal was auszusprechen, gerade als ich als Frau weiß, dass du genau, das ist wichtig. Und dann kann ich immer noch den anderen fragen, bist du an der Lösung interessiert, willst du eine Rückmeldung von mir? Und das ist auch in Ordnung, wenn es am Anfang heißt, nee, du, ich will es einfach nur erzählen. Nur wenn du die gleiche Geschichte 5-mal hörst, und ich glaube, das kennt jeder, dann, was soll das? Ja. Mhm. Gut, manche brauchen länger, manche brauchen weniger, aber wenn da gar keine Veränderung ist, gar keine Entwicklung zu sehen ist, dann darfst du dich fragen, welche Rolle spiele ich hier eigentlich? Hm. Ja, und wenn du anfängst, dich da nicht mehr wohlzufühlen, ja, und wenn es im Gegenzug kein ähnliches Muster gibt, ja, also ich habe mal Sorgen, hör du mir mal zu, und dann ist plötzlich keine Zeit, dann stimmt was nicht.
Ich würde gerne noch einmal ganz kurz zurückspringen, weil ich glaube, so einen Bogen zu spannen sehr stimmig sein könnte zu dem, was du jetzt gerade ausgeführt hast. Du hast den Missbrauch in jungen Jahren erlebt, dann ja auch als heranwachsendes Mädchen, hast dann festgestellt mit Mitte, Ende 20, du ziehst immer Beziehungen und Männer an, die dir nicht gut tun, die auch diese Augenhöhe nicht wollen, sondern im Grunde auch Machtspiele mit dir betreiben, die Recht haben wollen, die dir sagen wollen, wie du zu sein hast und gefälligst dich selbst im Zweifel in Frage stellen solltest für das, was du bist und wie du denkst und tickst. Und das ist ja was Ähnliches, was du gerade jetzt beschrieben hast. Wenn ich mir zwei Freundinnen oder zwei Freunde, das kann man in jedem Geschlecht feststellen, vorstelle, wo einer immer nur sich auskotzt und der andere immer nur ertragen muss und feststellt, Aufmerksamkeit kriege ich nur, wenn ich zuhöre und nicht, wenn es um mich geht. Gibt es sowas wie, ich ziehe, solange ich nicht die Heilung für mich begriffen habe, nicht das Thema wirklich aufgeräumt habe, sowas wie, ich ziehe immer Menschen an, die mir im Grunde die gleiche Art und Weise zeigen, dass ich es nicht wert bin und ich da sein muss für andere, bis ich es geheilt habe?
Ja, also das ist ja die sogenannte Resonanzebene, also die Resonanzfläche. Also das, was in mir eine gewisse Schwingung entwickelt, zieht Menschen mit der gleichen Schwingung an. Das ist so. Also das ist die Resonanzebene, ne? Also ist dieses Gleich und Gleich gesellt sich gern, findet sich da wieder. Schau mal, ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo ein Ungleichgewicht normal war. In diesem Ungleichgewicht habe ich irgendeine Form gefunden, mich damit zu arrangieren, mich damit wohlzufühlen. Das Wohlfühlen war meine Resonanzebene, ja. Also habe ich mir Menschen, Männer wie Frauen gesucht, bei denen ich mich wohlgefühlt habe. Wohlgefühlen war definiert in keine Augenhöhe. Bis ich gemerkt habe, ich orientiere mich falsch. Das, was ich Wohlfühlen nenne, ist überhaupt nicht Wohlfühlen. Ich habe mich nur arrangiert. Durch Glaubenssätze habe ich mich irgendwie arrangiert, durch Rollenspiele habe ich mich arrangiert, durch Funktionieren, mich zurücknehmen, mich klein machen, meinen Mund halten, wenn es nötig gewesen wäre. Ja, ich habe mich irgendwie arrangiert. Und wenn ich dann das Spiel durchschaue, das ich auch selber spiele, denn es gibt ja immer einen, der es macht und einer, der es mitmacht, habe ich mir das Recht genommen, eine andere Wahl zu treffen. Und da fange ich an, ich fange an, meiner eigenen Wahrheit, meinen eigenen Bedürfnissen mehr zu glauben als dem, was man mir außen vorgibt. Also ich suche, fange an, meine eigene Wahrheit zu finden und zu spüren. Und das ist kann ein längerer Weg sein. Ja, und dann fängt der Selbstrespekt an. Und wenn ich im Außen Respekt mir wünsche und mir selber nicht den Respekt schenke, wie soll das funktionieren? Ich suche mir was im Außen, was ich im Innen nicht habe. Und wir wissen alle, im Innen wie im Außen. Und im Innen fängt es an. Ja.
Wenn ich also jetzt feststelle, dass ich mich nicht wohlfühle, missbraucht werde, im weitesten Sinne, ob das jetzt beruflich ist, ob das privat ist, im Freundeskreis, es muss ja gar nichts Schlimmes sein in der, ja, wenn man Dinge überhaupt gewichten möchte. Aber man stellt fest, man fühlt sich in dieser Art Beziehung nicht mehr wohl und man möchte was ändern. Was kann ein erster Schritt sein? Weil den eigenen Respekt und die eigene Liebe zu spüren, ist ja vielleicht was in dem Moment nicht mit dem Fingerschnipp passiert. Was ist ein erster Schritt, wo du sagst, das hilft oder das hat dir geholfen, in dem Moment zu lernen, ich darf jetzt mal auf Abstand gehen zu dieser Beziehung?
Ja, also ich darf in Abstand gehen. Es ist ein ganz wichtiger Schritt. Also erstmal kommunizieren, was ich erkannt habe, was für mich einfach nicht mehr stimmt. Also nicht im Stillen weggehen. Und also das ist leider ein großer Schritt und das ist auch manchmal eine Hürde, wirklich in die Kommunikation zu gehen und zu sagen, hey, das und das möchte ich anders haben. Und wenn ich dann merke, das geht mit meinem Gegenüber nicht, das ist für den unmöglich. Also Beispiel, eine Freundin von mir hat einen Mann, der nach dem Job grundsätzlich zum Sport gegangen ist, egal ob die Kinder gerade gesund waren, sie auch von ihrem Job gerade wiederkam und gerade den Einkauf verräumt hat, der hat sein Ding durchgezogen. Und irgendwann hat sie gemerkt, das stimmt für mich nicht. Ja, und dann hat sie das Gespräch gesucht. Das Gespräch hat leider nicht gefruchtet. Dann haben sie beide gemerkt, Paartherapie funktioniert nicht, also müssen sie beide einen anderen Weg finden. Und das war leider in dem Fall die Trennung. Also um Kommunikation kommst du nicht herum. Wenn du dich verpieselst und deinen Mund hältst, dann hast du beim nächsten Menschen genau die gleiche Situation. Also du musst einmal aus der sogenannten Komfortzone, einmal deine Angst überwinden. Und ganz ehrlich, als ich im Rahmen meines wirtschaftlichen Missbrauchs mal einem 2-Meter-Mann sagen musste, dass ich das nicht mitmache, habe ich Blut und Wasser geschwitzt. Ich hatte so viel Panik, wie ich damals als 12-Jährige hatte, als ich meinem Vater die Stirn gezeigt habe. Das war genau das gleiche Gefühl. Aber ich musste da durchgehen. Ich musste einmal für mich gerade stehen. Das war ganz, ganz wichtig. Also du kommst nicht drum rum, das offene, ehrliche Gespräch zu suchen und deine Position mal kundzutun. Und du kannst dir in dem Fall vielleicht eine gute Freundin daneben setzen und sagen, sei du einfach nur da. Oder denk an mich, ich habe gleich ein schwieriges Gespräch. Ja, also ich fühle mich dann in dem Fall vielleicht ein bisschen unterstützt. Dann, das ist auf jeden Fall der erste, dem anderen eine Chance geben, dass hier was schief läuft. Das empfehle ich. Auf jeden Fall. Und das Zweite ist, Menschen suchen, wo du die Dinge, die dir fehlen, leben. Also ich habe ganz gezielt dann mir Menschen gesucht, Paare gesucht, wo ich das, was ich mir wünsche, erleben durfte. Also einen guten Umgang, einen respektvollen Umgang, eine Anteilnahme, eine Unterstützung, das Zulassen von echter Nähe, vertrauen können. Das waren alles Einzelelemente, die ich Stück für Stück mir wie Puzzlesteine bei unterschiedlichen Menschen abgeguckt habe. Also das ein Grundfehler, den viele Single-Frauen machen, ist, und da bitte jetzt nicht böse sein, wenn ich ehrlich bin, das Schlimmste ist, wenn Single-Frauen zusammenbleiben und über Männer herziehen und gleichzeitig sich einen Partner suchen, wünschen. Geht nicht. Ich habe einerseits die Resonanz, Männer da draußen sind nicht das, was wirklich erstrebenswert ist, und gleichzeitig haben sie diesen Wunsch. Das passt nicht. Ich kann nicht über jemanden herziehen und gleichzeitig es mir wünschen. Geht nicht.
Es ist immer die Frage, was für eine Energie gebe ich raus?
Genau.
Ich würde nochmal gern ganz kurz zurückspringen. Du hast jetzt zwei Dinge genannt. Zuletzt hast du von Umgebung gesprochen, also sowas, was man neudeutsch als Peer Group bezeichnet.
Ja.
Um welche Menschen habe ich um mich rum? Habe ich um mich rum Menschen, die schon da sind, wo ich hin will? Fällt es mir auch leichter, das zu antizipieren, dieses Verhalten? Das hat auch was mit Vorbildverhalten zu tun. Aber ich umgebe mich auch mit der gleichen Art und Weise und mit der gleichen Energie. Das ist, im Leistungssport kennt man das, wenn ich besser werden möchte im Volleyball, dann trainiere ich mit denen, die besser sind, als ich bin. Das betrifft ja, glaube ich, alle Ebenen im Leben. Mhm. Aber davor hast du davon gesprochen, und da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen, durch die Angst muss ich durchgehen, um die Angst aufzulösen. Und ich glaube, das ist was alle Situationen im Leben betrifft. Nicht nur die, wo ich jemand anderem eine Stirn zeigen muss, sondern egal, was mir Angst macht im Leben, ich kann durch eine Angst nur durch, ich kann sie nur hinter mir lassen, wenn ich durch sie durchgehe. Das ist wie im Nebel. Ich komme nicht am Nebel vorbei. Ich muss durch den Nebel durch, um hinten dran wieder in den Sonnenschein reinzukommen. Hm. Die Frage ist aber, und ich kenne Menschen, die sich nicht trauen, ihrem Partner zum Beispiel die Fronten klar zu artikulieren, weil sie nie gelernt haben, klar zu kommunizieren. Also da geht es nicht nur um das Selbstbewusstsein, das ich ja brauche, um durch diese Angst durchzugehen, um zu sagen, ich möchte das nicht, sondern es geht ja auch darum, wie sage ich es? Und wenn ich nie gelernt habe, klar zu kommunizieren, sondern immer nur entweder Klappe halten oder ich explodiere, vielleicht auch nachdem ich einen Schluck getrunken habe, explodiere ich, weil die Zunge dann lockerer ist, dann komme ich ja auch nicht zum Ziel. Weil spätestens dann merke ich, dass irgendwas schief läuft und ziehe ja auch wieder mich zurück. So habe ich es auf jeden Fall beobachtet. Hilft es in dem Moment vielleicht, bevor ich diesen Schritt gehe, durch die Angst durch und klare Grenzen der anderen Person gegenüber zu ziehe, dass ich mir Hilfe hole, auch im Sinne von vielleicht ein Seminar zu machen in gewaltfreier Kommunikation? Also wie rede ich, um bei mir ruhig zu bleiben? Hast du irgendwas dergleichen gemacht, um deine Kommunikationsfähigkeiten auf dieses Level zu bringen, dass du das klar und sauber formulieren konntest, was dir da wichtig war?
Auf jeden Fall.
Also was hast du gemacht? Was hat dir geholfen?
Ich habe so viel gemacht. Also ich habe wirklich tonnenweise Bücher gelesen und wirklich auch dieses praktische Üben in Seminaren. Also das ist für mich, dieses praktische Üben finde ich wirklich extrem wichtig. Und ich hatte das Glück, dass ich im Rahmen meiner Berufstätigkeit diese Dinge lernen durfte, weil gewaltfreie Kommunikation brauche ich auch in taffen Verhandlungen. Ja, also dass ich da, also ich muss ja mit einem Kunden weiterhin gut zusammenarbeiten können, wenn ich das will. Und auch manchmal muss man prekäre Themen besprechen. Also gewaltfreie Kommunikation gehört auf jeden Fall dazu. Was habe ich sonst noch gemacht? Also überhaupt dann das ganze Thema systemisches Denken und Arbeiten habe ich gelernt, aber auch im Grunde wirklich mich gut frotz, also letztlich auch ein Stück weit intuitiv zu sein. Also das heißt, man kann ja ein Gespräch nicht vordenken. Wir kennen das alle, dass wir uns überlegen, was sage ich dem, wenn ich in der und der Situation bin? Und wir formulieren diese Sätze x-mal in unserem Kopf und wundern uns, dass das Gespräch dann plötzlich ganz anders läuft und diese Sätze werden nie gebraucht. Das heißt, in dem Fall, ich gucke, dass ich wirklich bei mir bin, dass ich nenne das angebunden sein, also wirklich erstmal aus dem Herzen herausrede und nicht aus dem Ego oder aus der Wut oder aus irgendeiner anderen Emotion, sondern wirklich aus einer Art Verbindung zum anderen herausrede und dann wirklich achtsam und wach bin. Also das hat viel mit Selbstreflexion zu tun. Also wann bin ich im Kampfmodus? Wann bin ich im Quengelmodus, um gehört zu werden? Das gibt's bei Frauen gerne, ne? Also ich quengel, damit ich endlich mal Gehör finde. Also wirklich dieses Achtsamsein mit sich und angebunden sein, das hat mir, glaube ich, mit am meisten geholfen. Neben der gewaltfreien Kommunikation, die du schon genannt hast.
Was vielleicht auch vielen gerade Frauen helfen kann oder auch Männer, die für sich weniger stabil in ihrem Körper sind, mal die Erfahrung zu machen in Selbstbehauptungskursen. Also nicht Selbstverteidigung, sondern Selbstbehauptung, wo ich mich einfach mal hinstelle und klar artikuliere, Stopp zum Beispiel. Also ich habe Karate gemacht, ich war Karate-Leistungssportler und viele Trainer, Kolleginnen und Kollegen haben nachher in Selbstverteidigung für Frauen eben genau diese Episoden, diese Selbstbehauptung. Also wie kann ich einfach mal stehen bleiben und mich trauen und auch diese Nähe aushalten in dem Moment, wo ein Konflikt vor mir ist. Und das in einem spielerischen Umfeld, wo ich nur einen Sandsack oder eine Pratze, also so ein Schlagkissen vor mir habe und noch nicht den Menschen, dem ich Nein oder Stopp sage. Das kann durchaus auch helfen.
Da bringst du mich gerade auf eine Idee, das ist mir noch gar nicht in dem Zusammenhang klar geworden. Ich habe jahrelang Bogenschießen gemacht. Damit
Ah.
lernst du fokussiert zu sein. Wirklich
Definitiv.
komplett konzentriert und auf einen Punkt zu gucken. In dem Fall war es japanisches Bogenschießen. Und also da lernst du dich erstmal, da wirst du total ruhig, du musst ruhig werden, du musst selbst kontrolliert werden im positiven Sinne und du wirst fokussiert. Und spürst sehr genau in dich immer mehr rein. Also das ist, ja. Und diese Ruhe hat mir immer unendlich gut getan.
Diese zwei Punkte sind, glaube ich, welche, die man nicht deutlich genug erwähnen kann, egal um was es geht im Leben. Und viele Menschen, die Dinge ertragen, ob Missbrauch oder andere, sind ja zunächst mal nicht bei sich, sonst würden sie es nicht ertragen, sondern spalten ihre Gefühle ab von sich, gucken nicht mehr hin, funktionieren vielleicht nur noch im Kopf, hinzugehen in die Ruhe und wieder zu spüren. Ich glaube, da beginnt Selbstliebe und auch Selbstkontrolle der eigenen Gedanken und Gefühle, aber auch sowas wie Durchsetzungskraft, innere Stärke beginnt in der Ruhe. Und du hast es ja so schön an diesem Beispiel von dem japanischen Bogenschießen erwähnt. Innere Ruhe finden und sich einfach mal nochmal auf sein eigenes Gefühl besinnen und es spüren und wahrnehmen. Ist ja eine Grundform auch dessen, du hattest eben von Intuition gesprochen, wieder intuitiver werden. Bevor du die Intuition zulässt, musst du sie ja auch wieder zuerst spüren und dich selbst spüren.
Genau. Und das war auch der Grund, warum ich wirtschaftlichen Missbrauch noch erleben musste, damit ich wirklich die Lektion endgültig begreife. Also ich habe mich auf Geschäftspartnerschaften eingelassen und meine innere Stimme hat immer wieder gesagt, hey, hier stimmt was nicht. Aber mein Wille, mein Ego, ich will, dass das funktioniert. Ich will dieses eine Projekt noch durchziehen. Ich will noch die Provision mitnehmen. Ich will. Ja, da gab es diese zwei Anteile in mir. Und unterm Strich war es dann wirklich ein totaler Crash, also ein gewaltiger Verlust. Und wenn ich auf mich gehört hätte, wenn dieser Anteil in mir mehr Raum bekommen hätte, dann hätte ich mir das echt ersparen können. Und ich habe
Welcher
mich da
Anteil in dir
missbraucht.
mehr Raum bekommen hätte?
Der Anteil, der sagt, hier stimmt was nicht. Also ich habe meiner eigenen Wahrnehmung, meiner eigenen inneren Stimme nicht geglaubt. Ich habe mich da nicht respektiert innerlich. Und dann, wenn ich im Innen mich nicht respektiere, was hole ich mir in mein Leben, innen wie außen? Also hole ich mir mangelnden Respekt. Wirtschaftlicher Missbrauch ist, ich werde hier verarscht und ich werde nicht respektiert. Das, was ich hier an Energie gegeben habe, wird nicht gewertschätzt.
Das heißt, wenn ich Respekt und Wertschätzung von anderen möchte, muss ich bei mir anfangen, mir selbst gegenüber Wertschätzung und Respekt zu üben. Und das heißt auch, dass ich auf meine Gefühle fühle und meine innere Stimme wieder höre und ihr den Raum gebe, sie auch als wahr wahrzunehmen und nicht zu ignorieren.
Ja, auch wenn ich merke, hey, ich brauche heute mal einen Tag Ruhe. Schatzel, wir hatten zwar vor, das und das zu tun, aber ich brauche heute mal Ruhe für mich. Ich brauche einfach mal einen Badewannenabend oder wie auch immer. Ja, diese sogenannte Me-Time, wie man sie heute gerne nennt, ja, die ist so, so wichtig. Ja.
So schön, liebe Mona. Es sind so viele Erfahrungen, die du mit uns teilst. Ganz lieben Dank auch für deine Ehrlichkeit und deine Offenheit. Ich weiß, das braucht einen langen Weg. Es gibt viele, die jetzt zuhören oder zuschauen, die vielleicht noch auf diesem Weg gar nicht so weit sind, die sich gar nicht vorstellen können, wie es dann irgendwann sich anfühlt, wenn man so weit ist wie du und auch mit einer Klarheit und inneren Ruhe darüber sprechen kann. Ich fand es großartig, dass du das mit uns jetzt hier geteilt hast in der letzten Stunde. Ganz, ganz lieben Dank auch für diese persönlichen Einblicke und Lehren, die wir alle, glaube ich, für viele Situationen, die nicht unbedingt mit Missbrauch zu tun haben müssen, fürs alltägliche Leben auch mitnehmen dürfen. Vielen,
sehr
vielen
gerne.
Dank.
Sehr, sehr gerne, lieber Patrick. War mir wieder eine Ehre.
Gibt es etwas, wo du sagst, da würde ich jetzt gerne noch zu sprechen drauf kommen oder das würde ich gerne abschließend noch mitgeben? Für alle, die dir zuhören oder zuschauen.
Warum, ein Aspekt, warum halte ich so lange aus? Ja, also warum lasse ich das so lange über mich ergehen? Das hat mit Glaubenssätzen zu tun. Glaubenssätze ist etwas, was wir als Kind ganz, ganz früh entwickeln oder auch von unseren Eltern übernehmen, wie zum Beispiel, das Leben ist kein Ponyhof oder Geld verdienen ist schwer. Jeder kennt, glaube ich, so einen Satz. Und diese Sätze laufen bei uns wie Autopilot in unserem tiefsten Inneren. Und wir kriegen gar nicht mehr mit, dass dieser Autopilot läuft und dieser Autopilot bestimmt 95% unserer Gedanken, Handlungen und Gefühle. Und wenn wir merken, wir wollen was verändern, läuft dieser Autopilot im Grunde als Widerstand dagegen. Und durch Glaubenssatzarbeit kann man genau das verändern. Und ohne dass wir an den Glaubenssätzen arbeiten, laufen wir permanent gegen eine Wand. Das ist wie ein inneres Gummiband. Und ich habe mich, und das gehört auch zu meiner Geschichte und der Heilungsgeschichte dazu, mit meinen Glaubenssätzen auseinandergesetzt. Und einer meiner Glaubenssätze war, ich will um jeden Preis gesehen und gehört werden. Und wer jetzt meiner Geschichte zugehört hat, weiß, wo ich oftmals wirklich diesen hohen Preis bezahlt habe. Weil ich nicht glauben konnte, dass man mich, meine Selbstwillen, ohne dass ich was getan habe, ohne dass ich was zugelassen habe, lieben könnte. Ja. Also Glaubenssatzarbeit ist ganz, ganz wichtig. Und da ist es wirklich wichtig, dass man mit einer Methode arbeitet, die ins Unterbewusstsein geht.
Diese Programmierung ist ja auch im Unterbewusstsein. Genau. Die ist ja nie bewusst aufgesogen worden, sondern wir haben als Kinder adaptiert, was um uns herum gelebt wurde. Oft deswegen ja auch die Übertragung von den Eltern auf die Kinder, ohne dass es irgendeiner bewusst macht. Dann haben wir in der Schule Lehrern zugeguckt. Wir haben den anderen Kindern zugeguckt, was für Lösungen die gefunden haben. Wir haben im ersten Job zugeguckt, wie die anderen sich verhalten, die dort arbeiten. Das ist ja nie bewusst passiert. Wir haben nie gesagt bekommen, wie man sich verhält oder wie man denken und fühlen soll, sondern wir adaptieren. Und das ist ja eine Programmierung, die sehr, sehr tief ist. Deswegen sprechen wir ja auch von Glaubenssätzen, weil sie geglaubte Sätze sind. Oft genau. Mit der Frage, ist es wahr, was du gerade glaubst und fühlst, stellen wir ja fest, eigentlich nicht. Und da bist du eine, und das möchte ich gerne ja auch nochmal zum Abschluss betonen, die ja nicht nur Erfahrung gesammelt hat, sondern durch mannigfaltige Ausbildung heute anderen hilft, Glaubenssätze aufzulösen, zu verändern, diese innere Programmierung zu ändern, aber auch Menschen hilft, wenn sie sagen, ich bin in toxischen Beziehungen, privat oder beruflich, wie komme ich da raus? Darf ich begleitet werden? Und da bist du eine Anlaufstelle und wir machen deinen Link auch hier in die Shownotes ja nochmal mit rein, wo ich sagen kann, das ist eine Person, Mona Kraft kann dich begleiten, und kann dir helfen, nicht nur Glaubenssätze und Programmierung zu ändern, ganz wichtig, sondern auch in die Umsetzung zu kommen, um dich aus toxischen Beziehungen zu lösen und innerlich stärker zu werden.
Genau. Super, ich danke dir.
Danke dir. War ein großartiges Gespräch, liebe Mona. Ich freue mich auf Fortsetzungen dieses Gespräches im Privaten oder eben auch vielleicht nochmal in der nächsten Podcast-Folge. Heute, es war eine große Bereicherung. Vielen, vielen Dank für dein Teilen.
Viel Erfolg mit deinem wunderbaren Beitrag.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauer, lieben Dank für deine Zeit, die du uns geschenkt hast. Ich hoffe, der ein oder andere Impuls darf in dir drin noch ein bisschen Nachhall finden. Du findest alle Informationen zu Mona und zu mir in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir zunächst mal viel Freude damit, diesen Podcast weiter auf dich wirken zu lassen. Vielen Dank für dein Zuhören.